Wunderschönen guten Morgen. Insert Moin. Wie geht
es? 900 Folgen schon vergessen.
Es ist total irritierend, wenn man auf einmal so am Monitor vorbeiguckt. Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin bei superlevel.de. Ich bin der Manu. Bei mir, wie ihr seht, vielleicht auch, wenn ihr es gerade über den Videostream guckt, der Daniel und der Micha. Guten Morgen.
Hallo, guten Morgen.
Morgen.
Schön, euch zu sehen mit so awkward Kopfhörern auf dem Kopf. Wir saßen gerade noch frisch zusammen für die ersten beiden Folgen des Rückblicks von 2013. Da saßen wir richtig schön auf dem Sofa. Leider hat uns die Zeit dafür nicht gelangt. Deswegen machen wir heute ganz normal über Skype weiter mit ein bisschen Video nebenher oder eben auch nur als Audio wie immer. In welchem Monat waren wir denn stehen geblieben? Ich glaube, wir haben bei Juni aufgehört. Im dritten Quartal müssten wir jetzt angekommen sein. Mhm. Der Juli war, aber wenn ich so unsere Liste angucke mit Spielen, die überhaupt zur Frage kommen, über die wir reden könnten, relativ dünn gesät mit Highlights.
Das ist Ansichtssache.
Ja, nur weil wir deine Spiele alle rausgestrichen haben.
Genau. Aber nehmen wir doch das, was wir alle gespielt haben. Wir haben ja Pikmin 3 bestimmt alle gespielt.
Oh,
ne?
Ja.
Oh ja.
Und so dünn war es ja dann gar nicht.
So dünn. Also Daniel schüttelt mit dem Kopf. Aber ich habe mich tierisch auf Pikmin 3 gefreut. Und ich persönlich wurde auch nicht enttäuscht. Ich fand es richtig cool.
Mein Cast klang ja so ein bisschen enttäuscht. Also wir haben ja relativ viele Kommentare und Mails und Twitter und so bekommen, dass sich alle darüber gewundert hätten, warum mir Pikmin nicht gefallen hätte. War ja auch gar nicht so. Ich fand es ein schönes Spiel, aber es war halt Pikmin. Aber irgendwie hat es diese Wii U nicht richtig ausgenutzt. Also es war halt für mich einfach nur ein Pikmin mit HD-Grafik.
Also
so richtig, ich hatte mich gefreut auf ein Pikmin mit Wii U-Features und mit neuen, frischen Ideen. Und außer ein paar neuen Pikmin-Farben war eigentlich nicht viel dabei, was mich jetzt so umgehauen hätte.
Also da gebe ich dir recht. Also für ein Wii U-Spiel, wo man jetzt erwartet, dass die Hardware total fancy und geil ausgenutzt wird, das war nicht der Fall. Also ich hatte zumindest erwartet, dass sie zum Beispiel dieses Wii U-Pad irgendwie dazu nutzen, dir eine Karte einzublenden oder irgendwie so andere coole Sachen. Das ist nicht der Fall. Irgendwie war das, also es hätte auch genauso gut auf der Wii, auf der normalen Wii stattfinden können. Und ohne, dass dieses Spiel jetzt großartig eingebüßt hätte. Und was die Zuhörer jetzt gerade nicht sehen können, ist die Art und Weise, wie Daniel
Roma langweilt sich beim Thema Pikmin.
Hey, ich mache nur nach, was du machst, nämlich dass du vergessen hast, dass wir einen Videopodcast machen und halt einfach aus dem Bild gehst.
Ja, ich habe es nicht vergessen, die Tür war offen und es hat so Gehalt. Deswegen.
Ach so.
Na, jedenfalls, ich fand, ich bin ja nicht so der größte Nintendo-Fan. Ne? Ich reagiere sogar je nach Nintendo-Spiel ein bisschen allergisch auf diese ganze süße Scheiße, die da abgeht. So, Mario Kart war mir ein bisschen zu viel. Kakophonie an lustigen Geräuschen, aber Pikmin ist gerade so richtig, weil da, ich meine, im Grunde genommen geht's ja um den harten Überlebenskampf. Das ist ja schon ziemlich gnadenlos. Die Pikmins, die du zurücklässt, die sterben natürlich sofort und so, aber sie haben so eine spielerische Art, dir das zu verkaufen. Also eigentlich ist es Darwin, das Spiel, nur Nintendo Zuckerguss drüber. Und das finde ich aber eigentlich ganz, ganz reizvoll an Pikmin, weil wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist da eigentlich ein ziemlich ernsthaft ziemlich fieser Kern drunter. Und deswegen gefällt mir das Spiel eigentlich auch so gut. Und es macht natürlich auch Spaß.
Ist es denn das hübscheste Wii U-Spiel? Weil ich habe bisher ja nur so die erste Stunde oder sowas nicht mal gesehen. Und dieser Grafikstil, den fand ich unheimlich cool, weil das war halt auch so ein bisschen, sie arbeiten ja mit diesem, wie heißt der, ist das dieses Tilt-Shift? Irgendwie dieser komische Effekt, wo man diese spezielle Linse für braucht. Und klar, in dem Spiel wird das natürlich simuliert. Aber durch diese Form habe ich das fast das Gefühl gehabt, dass die Landschaft tatsächlich irgendwie fast schon fotorealistisch ausschaut.
Es hat stellenweise wirklich so fotorealistische Züge, was durch die Pikmin selber dann aber nicht so rüberkommt. Also die sehen sehr cartoonig aus. Es gibt so ein paar Art-Shots von Nintendo für, wie heißen die jetzt immer?
Ja, für Werbung und alles, ne?
Ja, für Werbe und Plakate und so und Promo-Geschichten. Und da sehen die Pikmin richtig realistisch und plastisch aus, wie sie da ihre Früchtchen da durch die Gegend tragen und so. Und in dem Stil hätte ich das Spiel gerne gehabt, ja, weil diese Früchte sehen absolut geil aus. Wenn du da so eine Zitrone durch die Gegend schleppst oder so ein Akkupack oder so ein Handy, das macht schon sehr viel Laune. Die Pikmin selber waren mir ein bisschen zu quietschig und zu bunt, aber insgesamt ist es ein wahnsinnig entspannendes Spiel. Also ich hatte in der Zeit, wo ich es gespielt habe, abends immer nach so einem stressigen Tag bist du in dieser Pikmin-Welt und sammelst da deine Pikmin ein und läufst ein bisschen rum. Es hat immer noch die gleichen Macken, die auch die alten Pikmins haben, aber viele der Sachen, die so ein bisschen gestresst haben in den ersten beiden Teilen, die haben sie da gut ausgebügelt. Also du hast kein Zeitlimit mehr auf die Dauer des gesamten Spiels hingesehen und kannst ja auch Zeit für Erkundungen lassen. Aber so dieses Tageslimit war dann doch manchmal ein bisschen stressig so.
Das stimmt. Und da hast ja auch so eine Ressourcenverwaltung. Du hast ja verschiedene Mitglieder und die muss man dann über die Nacht bringen sozusagen. Du sammelst dann immer diese Säfte ein und du konntest dir dann immer so ein, zwei Tage Zeit lassen, aber dann irgendwann geht ja dann einfach die Nahrung aus und deswegen gab es da schon diesen. Aber ich fand es eine bessere Lösung als bei den Spielen davor. Da gab es ja eins, wo es gar kein Zeitlimit mehr gab. Das war dann zu langweilig und dann gab es das. Ich glaube, beim ersten war das so, dass das Spiel innerhalb einer bestimmten Zeit durchspielen musstest. Und dann war im Prinzip alles verloren. Und das fand ich, ich finde, jetzt ist so ein ganz guter Mittelweg gefunden worden, wo du dann auch mal eine kleine Pause einlegen kannst zwischendurch. Mhm. Also ich find's cool. Also von den Nintendo-Spielen, die dieses Jahr rausgekommen sind, sind ich eins der cooleren und besseren von den 3566 Mario-Spielen mal abgesehen und irgendwelchen Olympiaden mit Konkurrenten aus alten Zeiten.
Haben wir The Wonderful 101 gar nicht auf der Liste, sag mal?
Doch. Kann das nicht auch da um doch, im September.
September.
Okay. Kommt noch, du greifst kommt vor. Micha, du darfst noch ganz kurz, ich gestehe dir das zu, was zu Attack of the Friday Monsters sagen, weil da hast du letztens irgendwas retweetet, glaube ich, auf Twitter, weil hat er geschrieben, dass er sich eine Vita nur wegen dem Cast und wegen deinem Cast dazu gekauft hat, oder?
Nintendo DS.
Ach, ein DS-Spiel ist das.
3DS.
3DS. 3DS, ja. Es gehört in so eine Reihe von, jetzt habe ich gerade in diesem Augenblick den Namen dieser Reihe vergessen, aber es sind berühmte Spieldesigner, die haben sich zusammengeschlossen und so Minispiel, so kleinere Spiele gemacht. Und die man kann sich kaum konzentrieren, wenn ihr so. Sehr gut. Also ich fand es sehr gut, weil es war sehr schön und einfach erzählt. Es hat so eine schöne sommerliche Atmosphäre eingefangen. Und vor allen Dingen, was mir sehr gefallen hat, ist, dass dieses Spiel aus Kinderperspektive eigentlich sehr erwachsene und ernste Themen behandelt. Also auch wieder dieser Trick, dass man unter diesem ganzen Zuckerguss und unter einer ziemlich harmlosen, banalen Geschichte ernste Thematiken versteckt. Und das hat mir bei Attack of the Friday Monsters sehr gut gefallen. Und außerdem wäre diese japanischen Monster mag, oder sowas wie Pacific Rim, der sollte sich das auch unbedingt mal angucken, weil es geht auf jeden Fall voll auf diese Kultur.
Gut. August. Der Monat der Gamescom, was irgendwie für mich dazu geführt hat, dass ich wenig bis gar nichts gespielt habe, weil das immer ein sehr stressiger Monat ist mit Gamescom Reiseplanen, ich meine, es geht euch ja genauso, Zeug organisieren, Termine machen.
Du hast doch Menschen, die das für dich planen alles.
Ja, es schön wär's. Ich muss immer noch für die anderen das Zeug mitplanen. Deswegen, aber war dieses Jahr, wie bei der E3, muss ich auch sagen, da haben wir es ja im letzten Cast schon gesagt, wieder eine richtig coole Gamescom, weil es so viel Neues gab und auch irgendwie Sony und Microsoft haben sich auch für die Gamescom noch mal so ein bisschen was aufgehoben, noch mal ein bisschen was gezeigt. Haben sie da auch die Termine genannt? Oder war das schon?
Ich glaube, das stand schon fest, ne? Oder?
Stand das schon fest? War das auf der E3? Ich weiß es rückblickend gar nicht mehr, aber trotzdem ist natürlich immer noch mal was anderes, wenn man irgendwie dann halt auch sagt, ja, die Gamescom ist dann natürlich bei uns vor der Haustür. Es ist halt was anderes, ob man das Zeug im Livestream verfolgt oder ob man dann vor Ort ist. Und aber auch eine krasse Rekord-Gamescom. Also die haben ja wirklich innerhalb von einem Jahr, also zweiter Vergleich zu 2012, die Besucherzahlen noch mal um 25% erhöht. Das muss man sich mal überlegen. Das ist jetzt nicht so wie, ja, es sind halt irgendwie 1000 Leute mehr gekommen, sondern 25%, das ist ein Viertel mehr von einem Jahr aufs nächste. Mhm. Und das hat man auch an allen Ecken und Kanten gemerkt.
Ja, das Krasse war ja, wir waren ja an dem, als wir zusammen da hingelaufen sind, Micha, mit dir war das, glaube ich, vorne auf den Haupteingang zugelaufen, am ersten, also wir waren ja an dem Pressetag da, da können wir ja gleich mal kurz drüber reden, und dann am ersten öffentlichen Tag sind wir vorne da hingelaufen und wann hat die Messe aufgemacht, 8:30 oder 9? Ja, also auf jeden Fall.
9 macht sie, glaube ich, auf.
Um 9 macht sie, glaube ich, auf, und dann standen die ganzen Menschen vorne an diesen Bändchenschaltern, wo man ab 18 Schilder und so kriegt. Da standen die schon echt 200 Meter lang an und dann hat der Hallensprecher schon durchgerufen, dass sie 5 Minuten nach 9 schon die Tore wieder zugemacht haben, weil innen drin zu voll wäre in den Gängen. Also das haben wir ja auch schon in dem Cast da besprochen, dass die Messe Köln gerade das Problem hat, dass sie zwar mehr Besucher reinpassen lassen könnte, aber die Gänge so eng sind und dass dieses ganze Wegleitsystem einfach da sich staut und da die Venen sozusagen der Halle zu voll sind. Weil die Hallen selber haben ja eigentlich genug Platz, das sind ja noch Hallen frei.
Ja, das stimmt schon. Es war vor allen Dingen, ich habe auch jedes Mal den Eindruck, dass die es einfach nicht gut organisieren irgendwie, ne? Das ist jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, wie viele Gamescom in Köln, ich weiß nicht, 4., 5. oder was? 4., glaube ich, ne?
Die 5. war es, glaube ich, dieses Jahr.
Ich bin mir auch nicht sicher, ja? Aber ich meine, sie hätten ja dazu lernen können, was die Besucherführung irgendwie betrifft, die Eingänge, wie man die organisiert und so. Und ich habe immer den Eindruck, dass sie es nie auf die Reihe kriegen.
Also ich muss da eigentlich echt ein bisschen widersprechen, also oder was heißt sogar sehr deutlich widersprechen, weil ich finde, das ist so eine Massenveranstaltung und dafür geht es wirklich alles vollkommen friedlich. Das liegt natürlich auch an den Besuchern, klar, die tragen natürlich auch ihren Teil dazu bei, aber trotzdem, es gibt keinerlei irgendwie, selbst bei friedlichen Besuchern kann es ja mal sowas geben, dass einer irgendwie einen Kreislaufkollaps hat und dann irgendwie keine Versorgung bekommt oder sowas. Und dafür muss man schon sagen, dass da halt einfach innerhalb von wie viel immer, 250.000 oder sowas sich an den Wochenende da durchquetschen, ist das schon echt gut organisiert. Also ich glaube, es sind halt einfach irgendwann Grenzen erreicht, wo du es selbst mit perfekter Organisation nicht mehr hinbekommst. Also deswegen muss ich schon sagen, dass das, also ich finde nicht, dass es schlecht organisiert ist, sondern das Problem ist halt einfach, dass mittlerweile bei der Publikumsmesse so viele Leute kommen, dass du das halt da nicht machen kannst in dem Umfang. Also dann, ich weiß nicht, wie man es verhindern könnte.
Vielleicht sind die Hallen einfach nicht groß genug dafür. Vielleicht ist es das, ne? Also ich habe mittlerweile den Eindruck, dass Köln nicht mehr der richtige Ort dafür ist.
Ja, aber was ist, ich glaube, viel größere Messezentren gibt es nicht mehr, außer noch Hannover und
Ja,
viel ist dann da nicht mehr.
Das hat man in dem Cast ja auch besprochen. Also das Problem war ja auch, dass sie eben, um diese Rekordzeit zu brechen, ja auch am Pressetag jetzt dann noch diese Tickets verlost haben, was ja dann auch ein bisschen für Unmut gesorgt hat. Aber insgesamt glaube ich, da ist schon genug Platz, nur diese ab 18 Halle oder sowas müsste jetzt mal kommen.
Ja.
Um einfach so das ein bisschen zu mehr zu trennen. Also nicht Call of Duty und Battlefield in die gleiche Halle zu packen vielleicht. Ja, also so, aber ich glaube, da kann man noch ein bisschen.
Ich glaube, ein zusätzlicher Tag würde vielleicht schon helfen, das ein bisschen zu entzerren, dass du halt sagst, okay, du machst irgendwie Mittwoch, Donnerstag, Freitag unter der Woche und dann Samstag, Sonntag ja sowieso und dann halt am Dienstag vielleicht schon den Pressetag. Klar, da müssen alle irgendwie einen Tag früher anreisen oder so, aber das würde vielleicht, wenn du dann auch sagst, okay, dann halten wir uns aber auch strikt an den Vorverkauf. Also das heißt, es gibt nur die Leute, die im Vorverkauf schon eine Karte bekommen haben und keine Tageskasse. Und dann stellen sich die Leute auch nicht an und dann ist das vielleicht ein bisschen besser. Aber naja. Gut, aber lass uns mal zu Spielen kommen. Ich habe nämlich im August eins meiner Jahreshighlights gespielt und ich glaube, wir haben damals uns im Cast da drüber unterhalten und waren relativ einig, dass wir alle völlig begeistert waren. Für mich mein Indie-Spiel des Jahres, Brothers A Tale of Two Sons.
Das ist für mich sogar neben Devil May Cry das Spiel überhaupt. Sprachlos, ob der Schönheit dieses Spiels.
Ach so, ich dachte von meiner Schönheit, wegen Video.
Natürlich, es blendet mich momentan, ich sitze mit Sonnenbrille. Aber an im Ernst, also Brothers, ich stimme, also alles, was wir im Cast gesagt haben, mal zwei. Ich bin, nachdem ich jetzt so ein bisschen auch drüber das hab sacken lassen.
Noch nachgereift oder wie?
Ja, wirklich, also es ist wirklich dieses Spiel. Es hat mich in dem Moment, wo ich es gespielt habe, wo ich es auch dann durchgespielt habe, also im Momentum, danach absolut begeistert und jetzt, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe und das habe reifen lassen und andere Spiele gesehen habe, muss ich wirklich sagen, immer noch grandios.
Ja. Ich nenne es ja auch gerne A Tale of Two Thumbs, weil man so schön mit beiden Daumen dieses Spiel steuern muss. Also es war eine der innovativsten Spiele, obwohl es ja so eine simple Idee ist, ein Koop-Spiel für einen Singleplayer zu machen. Kann ich euch nur zustimmen. Auch die ganze Atmosphäre und diese Unterschiede zwischen den zwei Brüdern in den Sachen, die nicht spielentscheidend sind. Ja, also wenn man der Frau da hilft beim Besenkehren oder eben ihr was kaputt macht mit dem kleinen Bruder, solche Geschichten, die haben es geschafft, so diese Märchenatmosphäre wirklich sehr gut rüberzubringen. War ein sehr schönes, verträumtes Spiel und vor allem hat sich es auch getraut, traurig zu sein, was ich auch sehr schön fand.
Also machen Spiele zu wenig, ne? Also so eine Geschichte entwickeln, die und die Empathie dafür, also die quasi auszunutzen, um dich dann in den Abgrund zu stürzen. Was war sozusagen. Das sollten ruhig mehr Spiele machen. Also es haben ja in der vergangenen Generation ja eine Menge cooler Sachen gemacht, so Ico oder Shadow of the Colossus. Ich will mehr davon. Ich will am Ende fassungslos vor der.
Ja, oder Journey. Also mich hat es in dem Moment eben an Journey erinnert, weil es sich eben halt auch traut, dir kein Good Feeling am Ende zu geben. Aber nach so ein paar Tagen stellt sich das ja trotzdem wieder ein, weil du einfach merkst, es hat dich berührt. Ja? Und du denkst an die Brüder und so.
Das war für mich auch so ein bisschen wie Astrid Lindgren das Spiel. Teilweise. Ja, weil,
total.
Ja, weil es mich sehr an diese, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, das Buch, aber auch da gibt es auch ein Buch mit zwei Brüdern, die Drachen bekämpfen und so. Und es hat mich unheimlich stark daran erinnert. In positiver Weise, weil das auch ein Jugendbuch für mich war, was mich ziemlich stark geprägt hat damals. Das habe ich vorgelesen bekommen und dann später selber gelesen. Und da wurde mir richtig warm ums Herz, als ich dann Tales of Two Brothers of Two Sons gespielt habe.
Also es ist wirklich eins der besten Spiele des Jahres. Und ich befehle jetzt einfach jedem, der es noch nicht gespielt hat, das auf jeden Fall nachzuholen. Weil das sind gut investierte, was kostet es für 14 Euro oder sowas, ne?
Ja, und das ist vor allen Dingen auch eine super Fusion zwischen Kunst und Unterhaltung. Also es ist kein Spiel, das irgendwie jetzt nur abgefahren ist und nur so in das Indie-Lager anspricht. Und es ist kein Spiel, das jetzt nur die Unterhaltungsschiene fährt und jetzt nur Mainstream anspricht, sondern es ist genau die richtige Fusion aus allen Elementen. Und ich glaube, das hat das Potenzial, sehr, sehr vielen Leuten zu gefallen.
Mhm. Ach so, ich dachte, weil du jetzt schon prätentiösen Indie-Scheiß ansprichst,
kommt jetzt zum nächsten Thema. Ich habe gar nicht in die Liste geguckt, aber es stimmt, ja. Das stimmt.
Aber der hat es in sich gehabt, der Monat, für diese prätentiöse Indie-Kacke, genau. ein Spiel, auf das wir fast genauso diese Lobeshymnen schwingen könnten, die gerade eben fielen, bis auf die zwei Daumensteuerung, ist eigentlich Gone Home.
Stimmt.
Hat sich auch getraut, traurig zu sein, auch getraut.
Ich glaube, wenn es nämlich Gone Home heiße, dann hätte ich es auch, glaube ich, gehofft. Wenn da irgendwas mit Waffen dabei wäre, aber so.
Gone Home. Im Prinzip ein Ego-Shooter ohne Schießen, also so ähnlich wie wir es in dem ersten Jahrescast hatten. Ein Spiel, was mit dieser Engine versucht, andere Wege zu gehen. Wir hatten diesen Anti-Chamber, um es wieder Daniel zu sagen, angesprochen. Und Gone Home steckt dich in ein Haus, was du erkunden kannst. Und alles, was, wie nennt man diese Art zu erzählen, wenn die Umgebung alles erzählt? Das ist, was der Gunnar Lott in jedem Podcast zweimal erzählt.
Du meinst dieses passive Erzählen, wenn das
nur durch wenn die Notizen, Umgebung dir die Geschichte erzählt.
Ja, da gibt's einen Fachbegriff für, der mir jetzt partout auch nicht einfallen möchte, aber das sind im Prinzip alle Notizen und Aufzeichnungen, Videos jetzt nicht, hier in dem Fall, aber alles, du musst dir das wirklich erschließen. Und das Geile ist ja, das ist ja non-linear, ne? Es ist so ähnlich wie bei DS da.
Ja, nicht ganz. Es tut so, also du hast das ganze Haus vor dir, aber es führt dich schon in gewisse Wege, weil du halt bestimmte Sachen erst finden kannst, wenn du andere Sachen gefunden hast und so. Stimmt. Also da hat so ein bisschen den Adventure-Charakter, aber so geschickt eingefädelt, dass du, ich muss da immer am Samstag nachdenken bei dem Satz. So geschickt eingefädelt, dass du es nicht merkst, dass das Haus dich trotzdem führt. Und das Faszinierendste dabei fand ich vor allem, dass ich die ganze Zeit gedacht habe, es handelt sich um ein Grusel-Horrorspiel. Du kommst in dieses verlassene Haus und ich habe es direkt losgespielt, als ich das gesehen hatte. Und mich nicht groß damit beschäftigt. Und die ganze Atmosphäre ist ja so auch von dem Cover, also auf der Webseite mit diesem Buch, mit diesem verlassenen Haus. Und ich bin die ganze Zeit sicher gewesen, dass jetzt irgendwelche Geister auftauchen oder irgendwelche Monster und dass es ein Horrorspiel ist. Und dann hat mich das so völlig auf einem anderen Fuß erwischt. War großartig, weil der Donner und der Blitz auch noch da war im Hintergrund.
Ja, es ist so geil melancholisch irgendwie, ne? Ja. Also du kommst da wirklich hin und du merkst, da ist irgendwas passiert. Du ergründest jetzt eigentlich eine Vergangenheit. Das ist wirklich so eine Man ist wie so, man hat immer das Gefühl, da ist was passiert in diesem Haus. Natürlich, weil da ja auch Leute gelebt haben.
Ja, weil ja auch jetzt, keiner da ist und so.
Ja, genau.
Und
weil jetzt halt keiner da ist, aber es hat halt es hat schon, also ich finde es gar nicht so abwegig, dann vielleicht auch zu sagen, dass es teilweise ein bisschen unheimlich ist, weil du schon so das Gefühl hast, dass die Präsenzen ja vorher mal da waren, ne? Dadurch, dass du quasi auf ihren Fußspuren hinterher wandelst, das finde ich, es hat schon mal so was leicht Geisterhaftes, ohne dass es natürlich Horror ist, also.
Habt ihr das Bild gesehen, was letztens über Twitter ging mit dem There I Fixed It, wo er dann so ein quasi eine Pistole halt, ich weiß nicht, ob das wirklich auch ein Mod war, wo das Spiel gemoddet wurde, dass man da wirklich auch mit Pistole rumläuft oder ob das nur ein Screenshot war, der halt irgendwie in Photoshop zusammengebastelt wurde. Aber da hatte halt wirklich diese klassische Ego-Shooter mit Pistole Ansicht reingebastelt und weil das war ja immer so, dass die Leute sagen, das ist ja gar kein Spiel und weil man macht ja nichts und läuft ja nur rum.
Absurd, ja.
Also obwohl es bei Gone Home, glaube ich, gar nicht so schlimm ist. Ne? Da ist, also das hat ja noch irgendwie so ein bisschen spielerische Elemente, also mehr als Dear Esther, glaube ich, oder?
Also das Ding ist,
aber nicht viel.
Das Ding ist ja, dass bei solchen Spielen ist ja komisch, dass diese Diskussion überhaupt aufkommt. Warum soll das kein Spiel sein? Aber ich finde, dieses Spiel ist halt auch nicht nur, weil es ein gutes Spiel ist, wichtig, sondern auch, weil diese Diskussion dann vorangetrieben worden ist und dann einfach mal diese festgefahrenen Konventionen aus der ganzen Videospielwelt so ein bisschen angegriffen worden sind. Versteht ihr? Also die Vorstellung, was die Leute als Spiel erachten, und wo sie sagen, das ist Spiel und das ist nicht, die wird damit mit solchen Werken ja lobenswerterweise ja auch so ein bisschen auf den Kopf gestellt, damit die Leute merken, es geht auch andere Sachen. Ja. Sehr cool. Also wer die Esther und solche nonlinear oder meinetwegen auch linearen Erzählspiele mag, ich weiß nicht, die haben so ein bisschen Interactive Novel Charakter, finde ich auch teilweise. Ich glaube, dann wird man Gone Home auch mögen.
Absolut.
Außerdem findet man Akte X-Kassetten.
Ja.
Bestes Spiel aller Zeiten.
Ich konnte mit dem Spiel sogar, also wenn man diese 80er mag, diese frühen 90er mag, da eben, es gibt Akte X Poster an der Wand und es gibt diesen typischen, also das Mädchen, was man, also die Schwester von dem Hauptcharakter, die hat so eine Fanzine und macht so Girl-Punk-Rock-Musik. Und man findet dann immer diese Kassetten, diesen aggressiven Punk, der zu der Zeit irgendwie war. Und wenn man mit dieser Musik was anfangen kann, dann gewinnt das Spiel, glaube ich, nochmal 3-4 Bonuspunkte mehr auf der eigenen Liste. Mhm. Ich konnte mit der Musik halt so gar nichts anfangen, weil ich das nie gehört habe. Aber ich glaube, das hat nochmal so einen ganz coolen Extra-Bonus obendrauf.
Glaube ich auch, ja. Sehr cool.
Ich war da noch nicht alt genug. Das muss ich alles mal bei Christian im Young in the 80s Cast nachhören. Dann.
Und es ging gerade so weiter. Das nächste ominöse Spiel, was wirklich auch so rausfällt aus der ganzen Historie, was wir bis jetzt so gesehen haben dieses Jahr, war Papers, Please. Habt ihr es gespielt?
Mhm. Daniel, schon mit. Was ist hier los, Daniel? Was ist hier los?
Ja, das ist, wie gesagt, prätentiöse Indie-Scheiße.
Also Papers, Please hat mich auch so überrascht, weil mich es viel mehr gefesselt hat, als ich je erwartet hatte. Also das Thema ist ja, du bist ein Grenzbeamter. Und
wie heißt auch diese Nation, dieses Glory to irgendwas?
Ashkostas oder irgendwas. Ashkostas. Also irgend so ein Fantasiename.
Wie bist bei so einem Bombard-Film. Ja.
Du bist quasi in so einem Ostblock Grenzsoldat und bekommst dann eben die Auflage, dein Job ist, diese Leute reinzulassen, nur wenn sie einen validen Pass haben. Mhm. Und es ist quasi ein Bürokratiesimulator. Du bekommst Punkte dafür, wenn du Leute korrekt abstempelst. Also du bekommst den Pass hingelegt, hast dann Zeit, den zu kontrollieren, hast so ein Handbuch, wo du nachgucken kannst und musst quasi so ähnlich wie bei so einem Layton-Spiel, musst du quasi Diskrepanzen aufdecken. Ja? Also wenn da eine Frau kommt und die ist irgendwie offensichtlich nicht schwarzhaarig oder nicht 1,80, wie es im Pass steht, oder kommt aus einem Land, was gar nicht in der auf deiner Landkarte verzeichnet ist, dann ist es wohl ein gefälschter Pass oder ein falscher Pass. Und dann sagst du ablehnen und sie kommt nicht rein. Und der Clou an der Geschichte ist, dass du nicht einfach alle reinlassen kannst. Du bekommst nur Gehalt für korrekt reingelassene Bürger. Ja? Mhm. Also das heißt, wenn du Fehler machst, bekommst du wieder Geld abgezogen. Und da kommt so diese zweite Ebene vom Spiel, wenn du viele Fehler machst, verdienst du weniger Geld und dann hast du immer am Ende vom Tag, musst du Miete zahlen, Heizung bezahlen und hast Frau, Kind, Schwager, Onkel, Neffe und so weiter. Und die verhungern dann und erfrieren, wenn du nicht genügend Geld zusammenkriegst für Heizung und Wohnung. Und wenn du keine Heizung hast, dann werden sie krank, dann musst du Medikamente kaufen. Das heißt, du musst immer abwägen. Die Leute kommen dann halt auch mit persönlichen Geschichten. Der Mann hat zum Beispiel einen korrekten Pass an der Grenze und sagt, lass meine Frau auch rein, die kommt gleich als nächstes. Und dann kommt eine schwangere Frau als nächstes und sie hat aber keinen korrekten Pass. Mhm. Ja, und dann stehst du vor diesem Dilemma, lass ich die jetzt rein und zahl die Strafe selber, weil du wirst immer entdeckt. Du hast nicht irgendwie so ein, du hast keine Grauzone, dass die Leute dich dabei nicht erwischen, wenn du die Leute nicht reinlässt. Und dann musst du quasi für dich abschätzen, ist mir jetzt meine Familie wichtiger oder weise ich diese schwangere, kranke Frau ab, wie auch immer. Und das entfaltet so eine Eigendynamik des Spiels. Du spielst es 10 Minuten und denkst dir irgendwie, ist ja schon sehr mechanisch. So diese Entscheidungen sind ja irgendwie so ganz knifflig und ganz nett. Und dann kriegt es so dermaßen Fahrt, dieses Spiel, was ich nie erwartet hätte, dass sich das einerseits mechanisch total fesselt, weil du deine Zeit wird immer knapper, je schneller du die Pässe abarbeitest, desto mehr Geld kriegst du natürlich auch. Es kommt immer mehr Bürokratie dazu. Irgendwann kommt Passierschein A, B. Der Passierschein von gestern ist dann nicht mehr gültig. Der neue Passierschein ist nur noch gültig. Die Pässe werden geändert. Auf einmal von einem Tag auf den anderen bricht irgendwo ein Bürgerkrieg aus und dann sind Länder, deine Nachbarländer, die bis jetzt immer rein durften, dürfen dann nicht mehr rein. Also es wird auch immer komplizierter, diesen Checkprozess durchzugehen. Und dann gibt es auch Leute von einer Untergrundorganisation, die dich noch versuchen rumzureißen, Leute, die über die Grenze rennen, die musst du dann noch erschießen, wenn du willst. Also es ist wirklich, wirklich eines der packendsten Spiele gewesen dieses Jahr mit einer ganz, ganz simplen Mechanik.
Das, du hast es auch wunderbar zusammengefasst. Ich kann da eigentlich gar nichts mehr hinzufügen, außer, dass mir auch sehr gefallen hat, dass du ja wirklich nur auf diesem Posten bleibst. Ne? Also das ganze Spiel spielt wirklich nur in dieser einen Perspektive deines Grenzpostens. Du verlässt ihn nie, du gehst nirgendwo anders hin, du siehst im Prinzip eigentlich immer nur die ganze Zeit denselben Screen. Ne? Man hat immer dieselben Bildausschnitte, immer dieselben Menüs und es sieht am Anfang so aus, als würde dich das furchtbar langweilen. Im Gegenteil. Also es bauen sich wirklich die ganze Zeit diese in diesen Subtext vor allen Dingen auch immer so Geschichten auf und diese Verantwortung, die dann auf dich abgewälzt wird, ist auch großartig. Also vor allen Dingen, wie du dich fühlst, wenn du dann mal versehentlich jemanden durchlässt, der dann eine Bombe bei sich hatte oder so. Alles, ja, also furchtbar. wirklich alles hat Konsequenzen. Das ist ganz großartiges Spiel. Und dann finde ich natürlich, man sagt ja immer, Pixel-Stil voll scheiße und so, aber gerade bei diesem Spiel bereichert das enorm irgendwie, weil die Dinge, die man mit einer realistischen Grafik nicht glaubhaft irgendwie darstellen könnte, gerade weil es so retromäßig aussieht, projizierst du sehr viel von dir selber da irgendwie rein. Ne? Also du kannst du füllst die Lücken, die die Grafik im Prinzip auslässt oder dir dahinter lässt und das funktioniert alles wunderbar zusammen. Hat auch eine coole Musik.
Und eine super, super Musik.
Ja, genau. Die Musik, genau, das wollte ich sagen. Großartig.
Großartig.
Ja, also wirklich ein Riesentipp. Hat mich auch überrascht. Also ich wusste gar nicht, dass es erscheint, kommt. Ich hatte von dem Spiel noch nie gehört. Und dann waren alle um mich herum völlig aufgeregt. Oh, du musst das spielen, Papers, please. Und war wirklich sehr angetan.
Lohnt sich. Aber das ist ja meistens so bei Indie-Spielen, dass man da vorher nicht viel von weiß. Aus zwei Gründen, weil die oft halt vorher nicht viel machen und zweitens, weil sie sich halt auch nicht leisten können, irgendwie groß vorher in Anführungsstrichen eine PR-Kampagne zu fahren. Also da ist dann immer, Dennis Kogel ist da manchmal der einzige Mensch auf der Welt, der weiß, dass dieses Spiel kommt und der weiß dann aber immer besonders gut Bescheid.
Was hast du denn gespielt im August noch? Was war denn dein Highlight?
Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass dieser August, dass ich da wenig gespielt habe und ein bisschen Angst aber hatte vorm September und Oktober und November, so, weil ich dann gedacht habe, okay, da kommt so viel raus und die neuen Konsolen und ich war da auch schon richtig angehypt auf die neuen Konsolen. Also da habe ich auch wirklich mich schon richtig drauf gefreut. Eine Sache, und ich meinte, die kam aber sogar im August schon raus, ist Splinter Cell Blacklist. Die steht bei uns im September in der Liste, also hier in der Liste. Und zwar, das kam aber parallel zur Gamescom raus, meinte ich. Es kam irgendwie auf der Gamescom raus und der Termin, also nicht auf der Gamescom, sondern der Termin war halt so gesetzt, dass das irgendwie parallel lief. Und ich habe mich da irgendwie erst ein bisschen geärgert, weil das irgendwie, weil ich mir gedacht habe, jetzt, ich habe das dann irgendwie schon ein paar Tage vorher gekriegt. Und dann war so dieses, ja toll, jetzt hast du es hier, aber musst eigentlich jetzt los nach Köln. Und ja, brauchen wir aber nicht viel zu sagen. Aber war für mich mal endlich wieder so ein richtig gutes Splinter Cell, wo auch Schleichen, also ich finde, sie haben einen schönen Mittelweg gefunden, weil sie sowohl Schleichen als auch Action als auch so die Mitte jeweils mit so verschiedenen Punkten belohnen. Also es gibt immer irgendwie, ich glaube, es gibt irgendwie Stealth, Panther und noch irgendwas anderes. Das ist dann der Action-Modus. Ghost ist Stealth. Ich weiß, ist egal. Auf jeden Fall gibt's halt diese drei Spielstile. Und ich habe natürlich als alter Splinter Cell-Fan der ersten Stunde versucht, das halt komplett schleichend, ohne einen umzubringen und alles zu lösen. Und das geht auch. Und du wirst dann auch dementsprechend belohnt und kannst dann halt deinen Charakter anders leveln und so. Also hat mir super gut gefallen und war ein schönes Splinter Cell, so wie ich mir das als Splinter Cell-Schleich-Fan vorgestellt habe.
Haben wir ja auch einen schönen Cast dazu, einen ausführlichen.
Genau.
Ist aber auch eins der Spiele, die liegen geblieben ist, weil sie so genau in diesem, ich war direkt nach der Gamescom auch im Urlaub Das heißt, es war genauso 3 Wochen in der
weg von der
Konsole.
Das war die Phase, wo
völlig untergegangen
bei mir. Micha und ich Blut und Wasser geschwitzt haben, ob wir es schaffen, diesen Urlaub von dir zu schaffen oder ob der Insert Moin Podcast damit Geschichte ist.
Ich muss bei Splinter Cell auch leider passen, weil ich fand das ziemlich interessant. Aber dann stand da Tom Clancy drauf und
du wieder mit deinem Tom Clancy. Übrigens,
das war wie so ein blinder Fleck. Das
ganz gut,
ja. Ja, ich glaube, das war wie so ein blinder Fleck, weißt du? Und egal, wie man aus welcher Perspektive ich geguckt habe, da war immer so ein Fleck auf dem Schreibtisch und ich habe es dann einfach...
Möge er in Frieden ruhen, übrigens, Micha. Jetzt hast du ihn so lange ignoriert, er ist dieses Jahr übrigens gestorben.
Ja, leider. Das ist doof. Das ist wirklich schade, weil ich glaube, das war für viele auch ein bedeutender... Also, viele haben wahrscheinlich seine Bücher auch gelesen und natürlich hat er bei der Spielewelt auch seine Spuren hinterlassen, deswegen...
Ja, aber bei allem Respekt, ich glaube, also für die Bücher wird es wahrscheinlich jetzt ein bisschen weniger werden, aber für die Spieleindustrie wird es, glaube ich, kein großes Thema sein. Daniel, kennst du dich da aus? Also ich habe so das Gefühl, dass Tom Clancy immer nur noch als Marke bei diesen Spielen existiert hat, dieser Name. Ist jetzt nicht so, dass er da groß irgendwie was dazu geschrieben hat oder
Executive. Das Gefühl ist nicht nur dein Gefühl, das ist so. Ubisoft hat einfach die Markenrechte gekauft.
Ich dachte immer, Tom Clancy gibt es überhaupt gar nicht. Das ist wirklich nur ein Name.
Echt? Hast du,
ja, wie kann so das denn sein? Es gibt so ein paar so Namen. Es gibt halt auch, also gibt
ja, aber
so
du hast, jeder hat doch irgendwie Jagd auf Roter Oktober gelesen. Nee, jeder.
Ich und Bücher.
Ja. Nein, ich mag seine Arbeiten nicht, aber ich verstehe, dass das halt jemand ist, der einfach Einfluss auf diese Action-Literatur hatte, auf diese, und also die ganz militärischen Klamotten und so und bei Spielen. Klar, ohne ihn gäbe es kein Ghost Recon. Und ein paar Ghost Recon-Spiele fand sogar ich ganz cool. Und insofern, ich glaube schon, dass der, also die Marke wird natürlich weitergehen, die werden sich Division, habt ihr mir vor ein paar Tagen gezeigt, das ist ein Ding, das funktioniert natürlich, würde auch ohne Tom Clancy funktionieren. Ja. Aber ich glaube, dass er einfach mit seinen Büchern und mit seinen Werken eine Stilrichtung vorgegeben hat, die den Spielen ziemlich gut getan hat und denen einfach eine Identität gegeben hat.
Und das Absurde ist ja, die Spiele, die wirklich Tom Clancy sind, die haben es eben nicht draufstehen. Also Call of Duty ist viel, viel Tom Clancy-ger. Battlefield ist viel, viel Tom Clancy-ger als viele Spiele wie jetzt The Division oder sowas. Das heißt, das ist einfach nur ein Markenname, den sich Ubisoft halt mal eingekauft hat. Aber der hat da schon seit... Ich glaube, der hatte noch nie wirklich was mit den Spielen zu tun. Also, dass der da wirklich sich dran beteiligt hat. Aber naja.
Aber gut, ganz kurz Spiel, noch. Wir müssen ganz wichtig noch über den August kurz was nachreichen. Also, der Puppenspieler ist, glaube ich, auch eins. Wenn wir es gespielt hätten, wäre es, glaube ich, auf unserer Liste dieses Jahr.
Schämt
euch. Wird noch nachgereicht. Der Micha spielt es gerade. Kommt dann irgendwann im Januar der Cast, oder?
Und ich
das müssen wir nachholen.
Müssen wir irgendwie nachholen. Ich finde es absolut großartig.
Ich will es auch noch spielen.
Das ist so, so.
Bin ich auch nicht dazu gekommen, war genau in diesem Gamescom-Loch. Mhm. Und Killer in Gamescom-Loch bei mir drin. Haben wir aber ja auch einen Cast zu. Aber sprechen, weil GTA ja gleich kommt als nächstes.
Ja.
Das war ja quasi so die letzte große, wir müssen schnell, schnell, schnell Saints Row rausbringen, bevor GTA 5 kommt. So hatte ich so das Gefühl. So hat es sich zumindest angefühlt.
Saints Row, ja. Saints Row. Was soll man zu, also, was soll man zu Saints Row sagen? Saints Row ist... Also ich fand, also ich fasse es
mal so... Oder müssen wir nicht drüber reden, Daniel?
Doch. Lass mich mal kurz eine Sache sagen, die ich großartig an Saints Row finde. Dieses Spiel, also alle, bei dieser ganzen Diskussion, die wir dieses Jahr in der Spielbranche geführt haben, über politische Correctness und natürlich auch Sexismus und all die Sachen, wichtige, gute Diskussionen, Debatten, die wir geführt haben, die stellenweise ein bisschen auseinandergefriemelt wurden durch bekloppte Leute, aber die gut waren und die auch immer noch weitergeführt werden. Saints Row kommt daher. Ist ein Spiel mit Dildos, mit Gummimasken, mit ganz viel Sex und ganz viel Gewalt und hat von den ganzen Spielen das beste Statement in dieser Hinsicht meiner Meinung nach abgegeben, weil sie geben dir am Anfang diesen Charaktereditor, wo du machen kannst, was du willst. Du kannst übergewichtig sein, du kannst dich lila anmalen, du kannst jede ethnische Gruppe sein, du kannst eine Transe sein, du kannst dir eine Zombie-Stimme geben und du startest das Spiel, bist trotzdem der amerikanische Präsident, rettest trotzdem die Welt und alle Menschen lieben dich. Ja. Best, und sie haben es so programmiert, dass du diese alle 4 Stimmen sind komplett in allen Geschichten und in allen Handlungszweigen komplett synchronisiert. Und das ganze Spiel ist so geschrieben, dass es mit jedem Charakter, den du dir da erstellt hast, funktioniert. Ich liebe dieses Spiel dafür, allein deswegen. Und Weißt du, wo andere Spiele so versuchen, so, ja, wir müssen politisch korrekt sein und jetzt hier so diese Figur einbauen und gucken, damit uns ja nicht jemand auf den Tisch kacken kann dafür. Und Central sagt so, scheiß doch drauf, wir überlassen dem Spiel einfach die Wahl und soll sich doch jeder da selber reinprojizieren.
Und es gipfelt in dem, was auch Saints Row 3, glaube ich, schon hatte, dass man nicht nur die Brustgröße per Schieberegler einstellen kann, sondern auch die Säckchengröße am männlichen Geschlechtsorgan.
Den Sexappeal. Also es ist der Schalter für Sexappeal und so, und bei den Männern wird halt die Hose dicker, bei den Frauen natürlich die Oberweite. Und das ist
also das, was wir bei Dragon's Crown diskutiert haben, dass die Oberweite riesig ist, aber die Geschlechtsorgane der Männer nicht, wird hier richtig umgesetzt, fand ich auch sehr
cool. Das ist jetzt der Moment in diesem Cast, wo ich vermisse, dass wir Rudolf nicht dabei haben.
Der hätte jetzt einen passenden
Spruch. In doppelter Hinsicht.
Also insgesamt fand ich es dann schon ein sehr altbackenes Spiel, gerade jetzt in der Retrospektive, wenn man das ganze Jahr gesehen hat. Es ist ein sehr unterhaltsames und ein sehr cooles Spiel. Und wenn man Saints Row mag, ist es großartig, weil es hat halt auch durch diesen Simulator-Charakter, hat es halt überhaupt gar keine Schranken mehr. Genau. Was ich richtig geil finde. Man entfernt sich ja dann auch von dieser GTA-Formel so, weil man sowieso schneller rennt als ein Auto. Das heißt, man muss ja nicht mal mehr Autos fahren durch die Stadt und ist überall sofort an der Stelle, wo man sein möchte. Man hüpft die Häuserwände hoch. Also es gibt keinen besseren Superhelden-Simulator als Saints Row 4.
Total. Und es hat einfach zum Beispiel diese Parodien, die sie auch auf alle möglichen anderen Spiele machen. Es gibt auch diese in Mass Effect diese total ausführlichen romantischen Sexszenen. In Saints Row ist das alles ganz einfach. Da kannst du Kinsey, das ist so eine Hackerin, fragen, mit jedem Charakter, den du dir erstellt hast, ey Kinsey, willst du ficken? Und dann sagt sie, ja, haut dir in die Fresse und es geht los. Das ist keine lange Zwischensequenz, kein irgendwas, sondern es geht einfach direkt zur Sache. Und es ist, wie gesagt, dadurch, dass sie diesen Charakter, oder wenn es jetzt ein vordefinierter Charakter wäre, dann wäre das wieder alles ein bisschen was anderes. Dann hat das einen anderen Anstrich. Aber da du sein kannst, wer du willst, großartig. Ich kann es nur empfehlen. Sehr witzig. So, dann können wir eigentlich direkt zu GTA 5 kommen, ne? Wenn wir schon Saints Row besprechen.
Können wir gleich überleiten, ja. Daniel, das hast du auch gespielt.
Das habe ich auch gespielt, ja. Muss ich vielleicht rückblickend echt als meine Enttäuschung irgendwie dieses Jahr festhalten. Ja, nicht, weil es ein schlechtes Spiel war, aber weil einfach die Erwartung so... Ach nee, wir sind ja noch, reden ja noch über Beyond, stimmt. Das ist doch nicht meine Enttäuschung. ich fand, die Erwartung ist auch einfach, war doch so gigantisch hoch. Das müsst ihr doch auch zugeben, dass ihr in dem Moment, wo ihr GTA 5 eingelegt habt, euch erstmal gedacht habt, es ist GTA. So. Also das heißt, das ist ja nicht schlecht, aber irgendwie habe ich halt erwartet, dass das mich komplett wegbläst und the game to end all games. Und dann war es halt einfach ein hervorragendes GTA. So, ich habe das trotzdem dann irgendwie seine, weiß ich nicht, was es war, 30, 40, 50 Stunden gespielt. Mindestens, ich glaube, ich bin allein 15 Stunden mit dem Flugzeug rumgeflogen und habe diese Drogenpakete abgeworfen. Und so, also ein super Spiel, aber trotzdem bleibt so ein bisschen flauer Nachgeschmack.
Flauer.
Nee, wie soll ich das jetzt nennen? Also so ein bisschen Enttäuschung bleibt halt zurück.
Also mir ging es andersrum, aber das Ergebnis ist das gleiche. Also ich habe mich überhaupt nicht hypen lassen vorher. Ich dachte, ich will mich nicht hypen lassen. Ich will völlig jungfräulich in dieses Spiel rein. Und habe mir keine Trailer angeschaut, keine Interviews, keine Artikel gelesen, gar nichts. Ich habe es wirklich geschafft, bis 2 Tage, weil mein Kollege dann den Trailer sehen wollte, bis 2 Tage vor Release habe ich keinen Trailer gesehen gehabt. Bis auf den allerersten Ankündigungstrailer. Und war dann entsprechend relativ nüchtern, als ich das Spiel eingelegt habe. Ich war dann schon so ein bisschen aufgeregt und habe dann GTA 5 reingelegt. Also so einfach durch den Namen hat man ja dann schon so eine Erwartungshaltung. Und habe mir auch GTA 4 war eines meiner Lieblingsspiele damals, auf jeden Fall. Aber mir ging es genauso wie dir, Daniel. Nach 2 Stunden Spielen habe ich gedacht, ja, und jetzt? Es ist irgendwie, es fühlt sich so dermaßen nach GTA an. Es fühlt sich sogar so wie San Andreas an, weil man ja auch mit dieser Hip-Hop-Welt quasi unterwegs ist. Und erst als ich dann so mit Michael und so ein bisschen nach ein paar Stunden hat sich dann so aufgebrochen, dass man gemerkt hat, dieses Wechseln zwischen den 3 Charakteren ist eigentlich schon ganz geil. Aber am Anfang habe ich dann auch den Trevor total gehasst, weil es so ein Arschloch-Charakter war. Das hat alles so ein bisschen gedauert. Also so nach 10, 15 Stunden fing es dann an, dass ich es richtig cool fand. Aber so diese Grundstruktur von einem GTA, die war mir dann, das hat mehr versprochen, als es dann eigentlich gehalten hat. Also ich hätte mir viel mehr von diesen Heist-Missionen zum Beispiel gewünscht, viel mehr offene Entscheidungen, wie man diese Heists, also diese Überfälle angeht. Es war ja im Endeffekt auch nur wähle Option A oder Option B. Und dann war das halt eine normale Mission, wie sonst auch, die halt in mehrere Stufen unterteilt war. Aber da habe ich mir viel mehr von erwartet, von diesen, was ein neues GTA machen kann. Ja. Da hat man dann vielleicht auch gemerkt, dass es halt doch noch die alte Konsolengeneration ist. Ich weiß es nicht. Aber das war dann, ja, war halt ein GTA auf sehr hohem, guten Niveau, aber war wirklich nur ein GTA.
Und ich hätte mir halt irgendwie gewünscht, dass sie noch mehr Tabus brechen, einfach irgendwie. Also ja. So, dass man halt sagt, okay, GTA kann sich das halt einfach erlauben, weil die so eine herausragende Stellung einfach haben, dass sie einfach jedes Tabu brechen können. Und das Ding wird, also es wird dem nicht schaden, dass sie das brechen. Im Gegenteil, es wird wahrscheinlich noch mehr abgehen. Und deswegen fand ich, das war so ein bisschen auf, ja, halt wieder auf Nummer sicher gespielt. So. Und klar ja. Sind die Anspielungen auf die Popkultur wieder witzig und ja.
Aber die sind echt durch. Also die sind echt durch inzwischen. Also ich fand, bei GTA 4 saß ich wirklich davor und habe auch in diesem Internet rumgesurft, habe jede Radiostation, jede Talkshow. Internet. Ja, also in diesem Internet von GTA 4. Da gab es auch noch Internet-Cafés. und das ist ja dieses Jahr alles gar nicht so präsent gewesen, weil du ja, jeder hat sein Handy dabei und kannst da drin alles machen. Irgendwie ist diese Satire, also diese Underdog-Rolle, die GTA früher immer hatte, so wir machen uns über die anderen Konventionen lustig und über die Gesellschaft, es ist inzwischen so überholt, dass ich diesen Satire-Level bei GTA 5 gar nicht mehr so genießen konnte. Also so ein Logo von einer Burgerkette, wo irgendwie Blut aus dem Burger tropft.
Burgershot.
Das ist halt irgendwie einfach durch. Das hat mich nicht mehr so. Da fand ich Saints Row 4 viel weiter vorne, was so diese Over-the-Topness angeht. Mhm. Over-the-Topness.
ich schließe mich dem an.
Weißt du, was ich meine?
Ja, ich schließe mich dem völlig an. Ich fand Saints Row 4 auch tatsächlich besser. Weil Saints Row 4 ist mit diesen Selbstreferenziellen auch viel besser umgegangen. Ne? Also sie wussten auf der einen Seite, ich bin Spiel, und sie wussten aber auch, dass der Spieler in der Open World gerne einfach mal auf die Kacke hauen will. Das hast du zum Beispiel bei GTA ist es natürlich extrem geil, dass man so frei viel Game fahren kann, aber sobald du dir irgendeine Dummheit erlaubst, wirst du ja sofort dafür bestraft. So, und wirst sofort irgendwie in ein Hospital zurückgeschickt. Und da werden viele Spieler sagen, das ist natürlich super, weil das viel realistischer ist und alles und so weiter. Aber gleichzeitig ist es auch ein Spiel, wo in der Zwischensequenz total wichtige Charaktere etabliert werden und dann fährst du dann mit denen mit einem Sportwagen über eine Fußgängerzone und überrollst erstmal 5 Leute. Oder kannst du zumindest machen. Und das passt irgendwie, also für mich passte dafür auch nicht zusammen. Also ich finde es sehr gut, das Spiel. Mir hat es auch eine Menge Spaß gemacht. Aber ich habe gedacht, die könnten eigentlich so viel mehr, weil da einfach sehr gute, talentierte Leute dran sitzen. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, die haben das ganze Potenzial auch nicht richtig ausgenutzt. Also gerade was die Skandale angeht, es gibt ja immer so 2, 3 Stellen, wo ich denke, das ist geil. Das ist geil, dass sie sowas mal probieren und dass sie dies und jenes kritisieren und dass sie solche Events aus der Realität tatsächlich in ihr Spiel verwursten und auf diese Weise auch kommentieren. Das ist toll. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie dann auf halber Strecke dann gesagt haben, okay, es wäre vielleicht zu krass, wenn wir es jetzt zu Ende führen. Und
ich hätte mir vor allem so ein paar spielerische Tabubrechungen, wie sagt man da, Tabubrüche gewünscht. Also ich hätte mir gern gewünscht, dass GTA das Genre halt weiter definiert und sagt, das kann man mit so einer offenen Welt machen und das ist möglich, weißt du? Also die hatten die Ressourcen, die hatten die Leute dafür und es ist halt trotzdem einfach Mission an Mission und die Open World steht halt so daneben. Mhm. Und das hängt ja immer gar nicht miteinander zusammen. Also du in den Missionen passieren Dinge, die viel gewichtiger sind als das, was, oder andersrum, das, was du in der Open World machst. Du kannst 100 Leute überfahren und dann startest du eine Mission und dann weiß aber keiner mehr, was du gerade eben für ein Massaker angerichtet hast. Ja? Und so dieser Bruch zwischen Missionswelt und Open World, der hat mich irgendwie dieses Jahr extrem gestört.
Ich bin mal gespannt, ob jetzt noch irgendwie die Next-Gen-Version kommt. Wird ja immer wieder gemunkelt.
Aber da die PC-Version noch nicht raus ist, gehe ich mal schwer davon aus, dass sie das dann gleichzeitig machen mit höheren Texturen.
Also
wird das Spiel aber ja auch nicht verändern.
Ja, inhaltlich wird da nichts passieren.
Nee, aber also ich würde mir die Next-Gen-Version auf jeden Fall ansehen, weil manchmal kommt die Hardware einfach, also eigentlich immer kommt die Hardware kommt eigentlich immer an ihre Limits. Es ist mal wirklich kurz davor zu kollabieren. Aber leck mich am Arsch. Also technisch gesehen hat mich das neben Beyond auch am meisten beeindruckt, weil was die da auf die Beine gestellt haben, ich hätte nicht erwartet, dass auf alten, 7 Jahre alten Maschinen noch solche, also es sind ja doch schon relativ komplexe Welten mit einer unglaublichen Weitsicht und
ohne Ladezeiten.
Ohne Ladezeiten, du kannst da rein und das, was du siehst, kannst du auch befahren und begehen. Und das ist, hat mich extrem beeindruckend. Trotzdem hast du ja immer noch eine relativ komplexe, also für diese Verhältnisse eine recht komplexe Physik im Vordergrund. Also ist ja nicht so, dass dann bei vielen Open-World-Spielen werden dann einfach so Details, die sehr nah dran sind, sehr, sehr klein. Aber sie haben es ja trotzdem geschafft, schöne Figuren zu erstellen und auch alles, was in deiner Hand Nähe ist, also alles, was du greifen kannst im Vordergrund, irgendwie auch cool aussieht. Das und die Beleuchtung ist mega irre. Die Wetterverhältnisse sieht einfach unglaublich gut und schön aus. Also technisch sicherlich eine große, große Meisterleistung.
Ja, aber der größte Flop gleichzeitig ist neben SimCity Online ist wohl dieser Online-Modus von GTA 5, der Launch. Der ist ja auch völlig missglückt.
Ja. Und da redet auch heute keiner mehr drüber, oder?
Das hat man also es war ja so ein Riesen, es wurde ja extra separat angekündigt, dass GTA Online hat ja ein eigenes Release-Datum sozusagen bekommen. Wurde ja fast richtig hochgehypt, dass das GTA Online das MMO sein wird, was alles andere abschießen wird quasi. Und dann war das ja im Endeffekt, okay, das ist halt unser Multiplayer-Modus. Du bist immer mit 7 Leuten auf dem Server
genau.
Und kannst halt machen, was du willst.
Das finde ich halt den großen Beschiss, dass sie halt so tun, als ob es ein MMO ist. Und dann stellst du aber fest, du bist einfach nur halt mit 7 Leuten aus einer Lobby auf einem Server.
Voll langweilig.
Und ich dachte halt, das ist wirklich so eins, also als es angekündigt wurde, geil, du hast dann komplett hier die ganze Stadt und da kannst du machen, was du willst. Und da sind tausende andere Leute unterwegs und es passiert so viel Blödsinn und das ist halt einfach nicht, sondern du bist halt einfach mit 7 Leuten auf dem Server und hast ja oft das Problem, dass du die dann halt auch gar nicht, du musst die ja dann erstmal treffen, so ungefähr in der Stadt dann. Wenn du Pech hast, bist du halt einfach,
du wirst sowieso nur sofort abgeschossen. GTA, ja. Also ich habe es auch nicht wirklich gespielt. Am Anfang ging es ja so gut wie gar nicht, dann war es voll holprig. Jetzt hat irgendwie jeder 1 Million Credits als Entschädigung bekommen. Aber da habe ich mir echt deutlich mehr von erwartet.
Ja, habe ich mir auch. Also habe ich auch echt gedacht, da ist mehr dahinter.
Riesen Enttäuschung.
Nee.
Also der Online-Modus jetzt.
Ja, genau. Ja. Nächstes Thema. Horrorblock. Dann kann ich ja jetzt mal aufs Klo gehen.
Also, ja, ihr habt es wahrscheinlich nicht gespielt, deswegen nur kurz. Zwei wichtige Horrorspiele sind dieses Jahr erschienen, Amnesia, Mission for Pigs und Outlast. Habe ich deshalb in die Liste geschrieben, weil sie unterschiedlicher nicht sein könnten. Jetzt schweifen die beiden schon ab. die Sache ist, dass also Amnesia ist deshalb relativ wichtig, weil es von Chinese Room kommt. Chinese Room ist sind die Leute, die Esther gemacht haben. Und es hat mich persönlich ziemlich überrascht, dass die jetzt ein Horrorspiel machen. Und es ist kein gutes Amnesia-Spiel, weil es macht nicht wirklich Angst oder so, sondern es ist eher ein Spiel, was einfach nur einfach eine schöne Horrorgeschichte erzählt. Aber man hat ein bisschen das Gefühl, dass es da nicht so richtig reinpasst. Ich brauche eigentlich gar nicht weiterreden. Weil Daniel ist eh schon eingeschlafen. Und Outlast ist so ziemlich die Gegenrichtung. Outlast spricht ja eigentlich die Leute an, die Saw und sowas mögen. Also diesen ganzen Brachial-Blutsplatter-Horror. Aber das Coole ist, dass beide Spiele trotzdem auf ihre Art funktionieren. Also wenn man diesen subtilen Kram mag, also so sich vieles vorstellen möchte, viel mit Negative Space und alles Möglichen und vielen Sachen zwischen den Zahlen, dann hat man mit Amnesia Mission for Pigs auf jeden Fall einen guten Titel. Und wenn man aber mehr so diese Haut-drauf-Sachen haben möchte, ist Outlast auch eine gute Alternative. Kämpfen kann man in beiden Spielen aber trotzdem nicht.
Nee, ich muss auch zu dem Outlast tatsächlich sagen, ich habe mir den Cast angehört, den du gemacht hast, also bis zur Hälfte, weil da kommt irgendwann ja der Spoiler-Teil und den habe ich mir natürlich nicht angehört. Aber als ich gehört habe, dass es auch für PS4 rauskommt, habe ich gesagt, ja gut, dann wartest du da und dann werde ich das demnächst, kommt glaube ich jetzt im Sommer 2014 oder im Frühjahr 2014 so, für PS4 und Xbox One, weiß ich nicht, auch raus. Und da werde ich es mir dann auf jeden Fall mal zu Gemüte führen, weil ich fand diese Idee mit dem, dass man dann halt mit einer Kamera nur bewaffnet in Anführungsstrichen ist, die fand ich echt cool. Und das scheint ja auch sehr horrorig zu sein, wenn ich mal dem dir als Fachmann da irgendwie deinem Urteil
völlig
trauen kann.
Ja, es ist eine Ansammlung von vielen, vielen Horror-Klischees. Also wenn du ein paar John Carpenter-Filme gesehen hast, dann weißt du so ungefähr, was auf dich zukommt. Also die alten Klassiker, die haben wir früher auch immer in irgendwelchen Psychiatrien gespielt und so. In die Richtung geht das auf jeden Fall. Und Outlast ist die Sorte Horrorspiel, die sehr stark mit Jumpscares arbeitet und die aber deshalb auch dann wieder Spaß machen. Das ist so ein bisschen wie mit Dead Space. Also wenn Dead Space plötzlich laut ist und dir irgendwas in die Ohren pfeift und du hast damit nicht gerechnet, dann ist es im ersten Moment so ein kleiner, macht dein Herz einen kleinen Sprung und danach lachst du drüber. Und die Sorte Spieler spricht es auch an. Also es ist kein Horrorspiel, dass du, wenn du es danach ausmachst, dann noch sehr lange drüber nachdenkst und überlegst, oh Gott, wie war das denn? Die Sorte ist eher Amnesia. Amnesia ist mehr so diese Silent Hill-Richtung, wenn man so möchte. Und Outlast ist schon eher so der Schocker.
Also wie die alten Silent Hill waren.
Ja, genau, also wie die alten. Die neuen sind ja auch sehr actionreich geworden.
Mhm, ja. Genau. Gut, das nächste Spiel, Wonderful 101, hast du ja schon angesprochen, Manu. Da hieß es am Anfang, das ist jetzt das Spiel, was die Wii U rettet. Aber das hieß es über viele Spiele. Und das ist ja auch leider immer so ein Urteil, mit dem irgendwie alle schnell zur Hand sind. Aber hat es nicht erfüllt, aber konnte es, glaube ich, auch gar nicht erfüllen. Ist aber von Platinum Games und das spricht ja eigentlich immer dafür, dass da zumindest Qualität drin ist.
Das hatte ich auch gedacht, ja. Also war einer meiner Hoffnungen, als ich das gesehen hatte. Ich konnte mir erst nicht so richtig was drunter vorstellen, aber dachte dann eben, okay, Platinum, okay, super. Und Wii U exklusiv auch okay, dann wird es wohl auch Wii U Features nutzen und hat dann auch die erste Viertelstunde, 20 Minuten richtig Bock gemacht, weil einfach auch sehr... Ja, es hat auch ein bisschen länger. Es hat auch ein bisschen länger Spaß gemacht. Aber die erste Viertelstunde ist fantastisch.
Du hast du dann so eine, hast du, dann machst du das dann wieder bei PC Games mit der Spielspaß-Checkkurve.
Ja, ja,
genau. So, jetzt habe ich keinen Spaß mehr. 8 Minuten 23.
Es ist super selbstreferenziell. Du hast diese Superhelden, du hast so eine Stimme aus dem Off, so einen typischen Sprecher. Und sehr viele Gags eingebaut und es wird sehr viel über diese typischen Konventionen, die man mit Superhelden assoziiert, wird sehr viel auf die Schippe genommen. Hatte auch eine coole Spielmechanik, weil es hat so einen Wuselfaktor wie Pikmin, ist aber deutlich hektischer und deutlich actionorientierter, also kann man jetzt nicht direkt vergleichen, aber du hast halt so eine Perspektive von oben und hast diese wuseligen Menschen, die du aufsammelst, die deiner Superheldentruppe dann dazugehören. Und kannst dann aus diesen Superhelden um dich rum, ja, wie sagt man das, du wählst quasi eine Superkraft aus, zum Beispiel Riesenschwert, und malst dann einen Strich auf deinem Wii U-Pad. Ja? Und dann ist diese Linie, die du gezeichnet hast, die ist dann quasi die Linie, zu der sich diese Menschen dann formen. Wenn du eine S-Kurve malst, hast du halt nachher ein Riesenlasso. Wenn du einen Kreis malst, hast du eine Riesenfaust. Und diese 101 Menschen, also der 100. Einste bist du als Spieler, und die Wonderful 100 ist quasi diese Einsatztruppe. Und mit denen läufst du rum und hast dann eigentlich so ein, ja, so ein Action-Adventure. Du öffnest irgendwelche Schalter, hast ganz viele Monster, die du bekämpfst, und kannst dann mit Erfahrungspunkten immer mehr so Fähigkeiten und Items freischalten. Hm. Klingt auf dem Papier super und auf dem Konzept, aber so richtig flüssig geht's nicht von der Hand, Micha, oder?
Ich muss dir da direkt widersprechen. Ich fand's nämlich super. Mir hat das, also es stimmt, dass sich das nicht so fluppig spielt wie Pikmin zum Beispiel. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Pikmin, also ich glaube, das ist aber auch so
Aber Pikmin verzichtet auch auf alles, was die Wii U besonders macht.
Genau, eben. Also das muss man dazu sagen. Es ist, es fluppt nicht so sehr. Ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass Nintendo ein sehr gutes Händchen dafür hat, Spiele einfach sehr flüssig, also sehr einfach steuerbar zu machen, aber trotzdem dann die Komplexität dann eher im Spiel auftauchen. Bei Wonderful 101 hast du zum Beispiel den Eindruck, dass da die Waage noch nicht so richtig gefunden worden ist. Mhm. Trotzdem ist es eins meiner Lieblingsspiele dieses Jahr, weil ich diesen Stil so liebe. Also ich finde diese Idee, dass du diese 100 kleinen Superhelden da steuerst und jeder hat irgendwie einen anderen Charakter und dass du dann im Prinzip so also wirklich Waffen darstellst, die sich aus diesen Menschen so abgefahren geil. Und das ganze Spiel fährt diese Schiene ja auch konsequent durch. Also das ist so
typisch. Es hat auch sehr viele Platinum-Elemente.
Ja.
Also wenn du dann mit den 100 Leuten auf einem riesen Boss-Fight 20 Minuten lang auf dem Boss hantierst und läufst und der stürzt gerade durch Hochhäuser durch und du bist irgendwie im Universum unterwegs. Da merkst du schon, das ist ein Platinum-Game. Also das könnte 1:1 aus Bayonetta übernommen sein, nur auf niedlich getrimmt.
Ja.
Von daher trifft's mich in den Momenten auch total. Aber es ist zwischendurch so unübersichtlich und so frustrierend auch. Es ist so ein Spiel, wo ich immer voll Bock drauf habe, es zu spielen. Dann lege ich es ein und nach 20 Minuten bin ich irgendwie gefrustet und schmeiße es wieder raus.
Komisch, mir ging es echt gar nicht so. Aber es ist auf jeden Fall, wie viele Platinum-Spiele, unheimlich schnell und Man muss unheimlich aufmerksam sein, das stimmt. Also das ist kein Spiel, was man abends zur Entspannung spielt. Das ist eher so, als wo du dir jetzt fest vornimmst, ich zocke jetzt mal 2 Stunden. Man braucht da voll Aufmerksamkeit. Also ging's mir bei Bayonetta aber auch. Also ich habe Bayonetta auch irgendwann mal so nach einem langen Arbeitstag überhaupt nicht klargekommen. Und so geht's, glaube ich, mit allen Platinum-Games-Spielen, weil das verlangt schon ein bisschen was von dir. Aber ich finde das gut. Also wenn man jetzt gerade so in so einer Stimmung ist, ist es wirklich ein. Also vor allen Dingen nach dieser Enttäuschung Anarchy Reigns, das kam mir
etwas früher. Ich wollte gerade sagen, das war ja eine richtige Enttäuschung.
Das war absolut katastrophal, fand ich. Also ich fand es unheimlich schlecht, bis auf die extrem coolen Charakterdesigns. Wonderful 101 ist echt wieder diese alte Platinum Games Qualität. Und das, obwohl sie das Genre gewechselt haben. Es hat ja nicht mehr viel mit klassischen Brawlern zu tun. Obwohl doch, eigentlich schon. Wird schon ziemlich viel auf die Fresse.
Ist schon ein ziemlicher Brawler, ja.
Ja, eigentlich schon, ja. Also ich kann es nur empfehlen, aber ich glaube, man muss es vorher unbedingt mal anspielen, weil so pauschal kann man es auch nicht empfehlen, weil das schon ein ziemlich spezieller Stil ist.
Aber du hast schon recht, man muss in der Stimmung dafür sein, um diese Hektik irgendwie auch zu verarbeiten.
Ja. Genau. Gut. Aber ein Spiel, was ich völlig vorbehaltlos empfehlen kann jedem, ist Rayman Legends.
Ja, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, oder?
Das Einzige, was ich zu dem Spiel sagen möchte, ist, probiert das Fußballspiel aus.
Ja.
Das ist so, so super. Und ich war mit dem Spiel, also ich habe mir den Podcast angehört mit, wen hattet ihr denn dann zu Gast? Ich weiß es gar nicht mehr, wo ihr da völlig begeistert war von dem Spiel. Und dann habe ich es mir tatsächlich am Wochenende noch gekauft, um es mit einem Kumpel zusammen zu spielen. Und wir sind mehr oder weniger eigentlich an diesem Fußballspiel hängen geblieben. Und der hat sich dann auch extra nochmal gekauft, weil er das Fußballspiel so cool fand und hat dann immer wieder irgendwie berichtet so, ja, da am Wochenende hatte ich irgendwie Besuch und dann habe ich, die wollten dann irgendwie, die kamen vorbei und dann wollten die irgendwie mal GTA sehen oder sowas. Und dann habe ich sie gezwungen, so, ja, bevor ihr GTA sehen dürft, müsst ihr erst mit mir Rayman Fußball spielen. Und die so, ah, toll und sonst was. Und dann haben sie, glaube ich, 2 Stunden Fußball gespielt und dann waren die gar nicht mehr in GTA interessiert. Und ich glaube, das ist eine schöne Geschichte, die den Reiz und die Qualität dieses Spiels beschreibt.
Fantastisches Spiel. Also in dieser Generation, das ohnehin schon mega geile Origins nochmal konsequent besser gemacht und getoppt. Mhm. Wer es nicht hat, schämt sich jetzt, schaltet diesen Cast aus und hört uns nie wieder. So.
Es hat auf jeden Fall für die Wartezeit entschädigt. Ganz kurz muss man noch dazu sagen, man merkt aber wirklich, dass es wirklich mal Wii U-exklusiv war. Haben wir im Cast ja auch ausführlich besprochen. Diese Elemente, wo man den dritten, also diese Mücke da steuert, diesen Frosch, was auch immer, ich kann mir nie merken, was das ist. Das merkt man schon extrem, dass das für dieses Touch-Display ausgelegt wurde. Aber war doch, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung, das für alle Plattformen rauszubringen.
Ich glaube auch.
Ich hoffe, dass es dieses Mal richtig gut verkauft hat auch.
Oh, da weiß ich leider gar nichts. Weiß da jemand was?
Ich weiß es auch nicht. Ich befürchte aber, ein richtiger Topseller ist es jetzt auch nicht gewesen. Aber ich glaube auch, dass die Entwicklungskosten für so ein Spiel vergleichsweise gering sind. Also das heißt, das knackt natürlich auch eher dann die Gewinnzone.
Ja, aber so ist es halt leider.
Der Fabian immer. Von Game One war dabei übrigens.
Ah. Ach ja, stimmt, genau. Stimmt, ja. Aber so ist es leider mit so Spielen.
Entschuldigung. Was sich auf jeden Fall ja gelohnt hat, da hast du ja auch einen Cast drüber gemacht, als du in Paris warst, diese UbiArt-Engine. Also da haben wir ja auch drüber spekuliert, ob Rayman sich deswegen auch finanziert, weil sie jetzt mit dieser UbiArt-Engine, mit dieser Comic quasi, jetzt noch mehrere Spiele machen und die auch dadurch quasi finanziert.
Ja.
Das hatten wir da noch überlegt in dem Cast, ja.
Das stimmt. Ich glaube auch, dass es eine schöne Gegenbewegung zu diesem ultra-extremen Hi-Fi-3D-Krempel ist, der natürlich auch ganz cool ist, aber ich finde das schön, dass das da auch, dass da auch so Bemühungen bestehen, einfach mehr handwerklich, also wirklich sprichwörtlich handwerkliche Sachen in Spielen zu integrieren. Und da ist so eine Engine natürlich extrem geeignet für.
Das finde ich auch bei Ubisoft ganz nett, dass die sich immer noch so ein paar Prestige-Projekte einfach halten. Also natürlich nicht völlige Dinger, wo man sagt, die sind so nischig oder so, weiß ich nicht, abstrus, dass man von vornherein weiß, dass man da nur drauf zahlt und dass das sich nie gut verkaufen wird. Aber trotzdem halt noch so ein paar Sachen dabei, wo man sagt, ja gut, aber immerhin, sie machen das mal. Und das ist halt eher so mal fürs eigene Portfolio, wie dieses, wie hieß das, From Dust oder was, wo man auch gesagt hat, ja gut, das wird kein Verkaufsknüller werden, sondern es ist halt eher so ein Prestigeprojekt, was man sich halt mal hält. Und sowas finde ich dann immer gut. Und angenehmer zu hören, als irgendwie, wenn man immer dieses hört, ja, der Spiel XY hat irgendwie nur 4 Millionen verkauft und deswegen wird das Studio jetzt geschlossen von Publisher Z. Und wo man dann sagt so, hä, aber das war doch gar nicht so schlecht und eigentlich haben wir doch ganz ordentlich Arbeit geleistet. Das ist dann immer ein bisschen schade, wenn man sowas hört.
Das stimmt.
Gut, so, jetzt, also jetzt hört ja eh keiner mehr zu, weil die Leute ja alle von Micha schon angeblafft wurden, dass sie abschalten sollten. Aber jetzt sind wir für dieses Quartal auch wirklich durch und es kommen noch ein paar Highlights, kann ich schon mal jetzt, wenn ich auf die Liste gucke, sehen.
Genau. Ganz kurz als Abschluss noch, Diablo 3 brauchen wir jetzt nicht besprechen, weil es ja ein altes Spiel sozusagen war, aber die Konsolenumsetzung hat das Spiel nochmal um einige Längen besser gemacht. Das ist quasi die Diablo-Version, die wir uns damals alle gewünscht hatten. Weil dieses ganze Loot-Prinzip wurde verbessert und die Gamepad-Steuerung, die flutscht so dermaßen gut. Also für mich hat es da quasi alles wieder entschädigt, was wir bei Diablo 3 damals gesagt hatten. So, dass es so ein bisschen enttäuschend war, das ganze Auktionshaus und so spielt da ja alles keine Rolle mehr. Es ist wirklich wieder so Diablo, wie man es eigentlich wollte.
Obwohl das Auktionshaus jetzt ja Februar 2014 oder was?
Es wird jetzt nachgerüstet für die PC. Genau, also die Version, die wir jetzt als als Konsolenversion haben, die wird jetzt auch für die PCs dann nachgerüstet. Und ich warte jetzt, ich habe dann gar nicht mehr so groß gespielt, weil ich gesagt habe, okay, es wurde ja dann auf der Gamescom die PS4-Version mit dem Add-on angekündigt.
Ja.
Und da warte ich jetzt drauf. Also ich warte jetzt noch auf die PS4-Version mit dem Add-on gleich inklusive und dann stürze ich mich, glaube ich, nochmal in Diablo.
Das ist aber auch so ein Grafikbrett, das muss man auf Next-Gen spielen. Also wenn sich für ein Spiel... Ja, aber wenn sich für ein Spiel die PS4 nicht lohnt, dann für Diablo. Also
sagst du im Monat, wo Peggle 2 exklusiv für Xbox One rauskommt?
Ja, Moment, wir reden ja von Next Gen und nicht von Xbox One. Mhm. Bam!
Aber das ist alles egal. Ihr sollt jetzt losgehen und Rayman kaufen. Kommt sogar für PS4. Ja. Kauft Rayman. Jetzt.
Gut, dann war es das mit Quartal 3. Quartal 4 moderierst du dann gleich an, Micha?
Es ist egal. Wir reden nur noch über Rayman, das restliche Quartal. Wir machen Hypnose bei unseren Zuhörern.
Ja. Dann freue ich mich. Ich glaube, jetzt kommt erstmal Silvester und dann stoßen wir nach Silvester gleich nochmal auf die Quartals 4-Folge an.
Genau.
Guten Rutsch.
Guten Rutsch. Bis gleich.
Guten Rutsch. Tschüss.
Tschüss.